Heute im New Lawyers Podcast Philipp Glock, Partner und Head of IT and Innovation bei KPMG Law.
Es ist eben so, dass man mit dem juristischen Know-how und dem Interesse an diesen Themen letzten Endes auch ja seinen Beruf ganz anders gestalten kann, wenn man daran Spaß hat. Und dadurch, dass es eben im gewissen Sinne auch komplexer wird, weil ich muss das Ganze ja verstehen und durchdringen, glaube ich, dass man sich hier schon auch als ja angehender Jurist, junger Kollege, sich ein komplett neues Berufsbild erarbeiten kann.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Philipp Glock ist Rechtsanwalt und Partner bei KPMG Law. Dort verantwortet er unter anderem den Bereich Legal Process and Technology und berät große Rechtsabteilungen in Sachen Digitalisierung, Strategie und Innovation. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie sich vor allem generative KI auf Rechtsabteilungen auswirkt und welche Potenziale sich hier ergeben. Schön, dass du da bist, Philipp Glock.
Ja, hallo, freue ich mich.
Das ist gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Du kriegst immer am Anfang eine Icebreaker-Frage. Das kriegen alle Gäste, du also auch. Und von dir möchte ich gerne passend zum Thema heute wissen, auf welche Technologie du in deinem Privatleben nicht mehr verzichten kannst.
Ja, also ich glaube relativ gewöhnlich die Antwort auf mein Smartphone. Das beschäftigt mich natürlich den ganzen Tag. Und ist mein Begleiter. Und dazu würde ich aber sagen, weil ich irgendwie sehr vergesslich bin und Dinge verliere, so kleine Chips, mit denen man seine Gegenstände wiederfindet, wenn man seinen Geldbeutel legt oder an den Schlüsselbund macht, auch die helfen mir doch ziemlich stark im Alltag. Das wären so die beiden Sachen, die mir spontan einfallen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist eigentlich ein guter Tipp. Wir wollen heute über ja eins eigentlich meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich Legal Tech, Legal Operations und natürlich jetzt auch nochmal spezifischer generative KI, die einen wahnsinnigen Hype erlebt. Und es ist sehr, sehr spannend. Du bist schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre aus der Legal Tech Bubble im weitesten Sinne. Wann hast du denn damals angefangen und vor allem auch warum, dass du dich mit Legal Tech auseinandergesetzt hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben so angefangen, uns so 2015 damit zu beschäftigen, 2016. Und der erste Impuls war schlicht und einfach, dass das Thema kam neu auf. Und wir haben dann bei uns im Team gesprochen in der Kanzlei, wie wir das angehen. Und dann haben wir entschieden, dass ein Mensch sich zunächst mal relativ fokussiert drum kümmert. Natürlich nicht als Fulltime-Job damals, das ist heute ein bisschen anders. Und dann habe ich mich langsam angefangen, damit zu beschäftigen. Und was man dann so macht, lesen, sich austauschen, auf Veranstaltungen gehen, Dinge ausprobieren. Und dann ging das auch relativ schnell, weil ich hatte so das Gefühl, 2016, 2017, 2018 kamen ja so die ersten Dinge dann auf den Markt, die man benutzen konnte ganz gut. Viel im Prinzip so prozessgetriebene Technologien und ähnliches. Und ja, dann haben wir auch einige Mandate gewonnen, bei denen wir Technologie tatsächlich auch einfach hands-on gut einsetzen konnten, gerade solche Großprojekte, Managed Service Mandate. Dann hat man es eben anfassbar gemacht und dann ging das irgendwie immer so weiter.
Ja, weil du bist ja eigentlich ursprünglich mal als Gesellschaftsrechtler bei KPMG Law gewesen und gar nicht als Techie irgendwie eingestellt worden. Wie habt ihr es denn geschafft, Legal Tech dann gerade in diesen Mandaten quasi direkt in die Rechtsberatung zu integrieren?
Ja, genau. Also ich bin in der Tat eigentlich Gesellschaftsrichter. Das habe ich jetzt aber schon lange nicht mehr gemacht. Es fing dann eigentlich an mit einem sehr großen Litigation-Mandat. Und wir waren dann, und das ist ja oftmals der beste Anfang, wir waren dann einfach gezwungen, Technologie zu nutzen, weil wenn man eine Vielzahl von Fällen, so will ich es mal nennen, am Tag verarbeiten muss, dann geht es eben nicht ohne die zu digitalisieren, es geht nicht ohne eine digitale Arbeitszuweisung, also ohne ganz klassisch ohne ein Intake, ohne ein Workflow, ohne Arbeitsallokation, auch nicht ohne das damals schon das Extrahieren von Informationen, ohne dass das ein großes KI-Thema war, das war einfach ein Bot-Thema ehrlicherweise. Und das Verarbeiten von einer Vielzahl von Dokumenten und Ablegen. Und da haben wir viel Robotics benutzt. Wir haben eine Plattform angefangen zu bauen und zu verwenden. Das heißt, wir waren dort einfach gezwungen, das zu nutzen und haben dann die Vorteile gesehen und konnten es dann in anderen Mandaten eben wiederverwenden mit der Erfahrung. Und so fing das eigentlich an und hat dann eben auch überzeugt, ne, weil man einfach den Vorteil ganz praktisch zum Anfassen hatte.
Also kam es dann auf jeden Fall dazu, dass ihr entschieden habt, bei KPMG Law da eine größere Nummer draus zu machen. Die größere Nummer ist es auch heute, kann man, glaube ich, gut so sagen. Welche Rollen gibt es denn heute in dem Team und wie seid ihr da so aufgestellt? Auch von wie vielen Menschen sprechen wir hier?
Ja, genau. Also das ist bei uns natürlich unterschiedlich zusammengesteckt. Wir haben einmal ein übergeordnetes Team, was wir sozusagen Legal Operations und Technology Services nennen. Da sind Kolleginnen und Kollegen noch drin, die tatsächlich ganz klassisch Rechtsabteilungen beraten. Da spielen Prozesse eine Rolle, aber auch Technologie. Das ist ein Bereich. Dann gibt es einen weiteren Bereich, den wir Legal Managed Services nennen, der darunter fällt. Das sind eben solche Outsourcing- und Großprojekte, in denen Technologie auch eine große Rolle spielt. Und dann gibt es eben ein dezidiertes Technologieteam in diesem Bereich, das zum einen diese beiden Services sozusagen bedient, aber auch die ganze Kanzlei. Und man kann sagen, in diesem ganzen Bereich sind mittlerweile circa, ich würde schätzen, 45 bis 50 Menschen und Kolleginnen und Kollegen, die sich rein mit Technologie bei uns in Deutschland beschäftigen, sind circa 15. Und dann haben wir natürlich in so einer Struktur wie der KPMG noch ein globales Technologieteam, mit dem wir manche Dinge entwickeln und zusammenarbeiten. Dort sind auch nochmal 40 Leute drin. Das heißt, in Deutschland 15 und dann in dem globalen Team insgesamt circa 60 Leute. Und ja, das ist so die personelle Aufstellung.
Das ist ja schon auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu, hier guckt sich mal eine Person mal so ein bisschen an, was im Legal Tech-Bereich passiert. Und sicherlich auch jetzt nochmal umso mehr, denn wurde schon eingangs erwähnt, wir haben ja momentan eine wahnsinnige KI-Welle, absolutes Fokusthema, vor allem generative KI. Warum ist aktuell aus deiner Sicht so ein Fokus darauf? Woher kommt der Hype?
Na gut, ich glaube einfach, dass durch die neuen Arten oder die neue Art von künstlicher Intelligenz, du hast ja schon gesagt, generative KI, das Versprechen, was KI lange Jahre abgegeben hat, was in Teilen auch erfüllt wurde, aber in großen Teilen eben nicht. Wenn man sich den Hype-Cycle anschaut, war man bei vielen Dingen dann schon noch im Tal der Desillusion. Hm. Und jetzt kommt man langsam wieder so ein bisschen auf die Hype-Kurve. Aber ich finde, bei manchen Dingen, und dann wird es eben interessant, auch schon wieder auf den, ich glaube, es ist der Slope of Productivity. Das heißt, es funktioniert jetzt einfach besser. Ne? Man hat früher gedacht, okay, es unterstützt Due Diligences und so weiter. Und das hat auch okay-ish geklappt. Aber man hat schon viel bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Anwaltschaft gehört. Naja, so richtig gut ist es dann doch nicht. Und die Anwendungsfälle waren auch relativ beschränkt. Und jetzt sieht man natürlich, dass Dinge funktionieren. Gerade im Bereich Informationsextraktion klappt das deutlich besser. Auch bei der Generierung von Inhalten, also letzten Endes einfach auf so einer Chat-Ebene kriegt man ja schon relativ viel gute Informationen und man merkt einfach, es funktioniert und das ist natürlich ein Game-Changer für unseren Job und jeder, der da reingeht, das ist auch gut, es ist halt relativ schnell zum Anfassen, jeder, der reingeht in sowas wie ChatGPT oder vergleichbare Technologien, merkt halt relativ schnell, okay, da kommt was ganz Gutes bei raus, wenn man es richtig anstellt. Und deswegen sind die Leute auch begeistert davon. Und zweitens wird es unsere Profession doch maßgeblich verändern. Davon bin ich überzeugt. Und das sehen ganz viele so. Das ist jetzt keine singuläre oder so. Mhm. Da kommt, glaube ich, der Hype. Erstens funktioniert gut für jeden. Zweitens, man merkt, das wird echt viel verändern. Und deswegen, ja, schauen alle drauf.
Mhm. Also würdest du auch sagen, der Hype ist berechtigt?
Total. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir haben schon viele Hypes gehabt. Und ich glaube jetzt, dass für uns Juristen das Metaverse nur nicht so ein Riesenwurf war und auch die Blockchain für viele nicht so anfassbar. Und jetzt ist es eben etwas, was bleiben wird und was auch, wo wir jetzt schon merken, dass es viele Dinge maßgeblich verändert.
Ja, ich glaube auch genau dieses Element der Niedrigschwelligkeit, was du gerade angesprochen hast, spielt eine ganz große Rolle, ne? Also jeder hat irgendwie mit ChatGPT schon mal rumgespielt. Und da ist man so direkt drin bei der Blockchain, genau richtig, ja, konnte man irgendwie nicht so richtig abtesten, was man damit machen kann. Alles sehr theoretisch geblieben. Ich finde aber, da liegt auch gleichzeitig die Herausforderung, weil natürlich auch alle mit den Begrenzungen, die diese Tools haben, auch gleich mit konfrontiert sind. Alle kennen das Thema Halluzinationen. Sie haben mal vielleicht irgendwann mal versucht, ihren Klausursachverhalt mit ChatGPT zu lösen oder sich ein NDA erstellen zu lassen. Und das hat nicht funktioniert, zumindest nicht auf der klassischen Plattform. Das ist natürlich auch etwas. Also wie gehst du damit um oder wie bewertest du diese Herausforderungen, die wir noch haben? Meinst du, die sind eigentlich alle perspektivisch lösbar?
Ob die jetzt für immer alle lösbar sind, da bin ich mir nicht sicher. Es wird immer Themen geben, aber natürlich wie bei jeder technologischen Entwicklung wird es immer besser. Mhm. Und natürlich wird auch die Professionalisierung für unseren Vertical rechtliche Anwendungen immer besser. Also wie du gerade ja auch schon erwähnt hast, es ist eben dann schon auch ein Unterschied, gebe ich einfach mal was in die frei verfügbaren quasi Chats ein oder kommen wir mehr und mehr dahin, und da sieht man ja verschiedene Anbieter, die sagen, ich habe mein Prompting und ich habe mein Feintuning eben so ausgerichtet und durchgeführt, dass ich eben rechtliche Inhalte viel zielgenauer ja generieren kann und Antworten generieren kann. Und das eben verbunden mit einer Professionalisierung auch der darunterliegenden Daten. Da sind wir Juristen ja auch nicht überall super. Also das Know-how-Management praktisch. Und wenn die Dinge zusammenkommen, die Daten passen, wir haben rechtlich spezifischere, wie soll ich sagen, Ausrichtung durch Prompting, durch Feintuning und so weiter, dann werden die Ergebnisse besser. Und dann werden auch die Fehler geringer. Ob jetzt nie wieder Fehler passieren, das glaube ich jetzt nicht. Aber wir werden deutlich besser werden, besser und genauer werden, ne?
Jetzt bist du ja nicht in der Position, wo du jetzt einfach nur irgendwie lustigerweise Klausursachverhalte oder dir irgendwie Rezepte zusammenstellen lässt, sondern du berätst halt vor allem Unternehmen. Was haben denn Corporates ganz konkret von künstlicher Intelligenz? Welche Use Cases habt ihr da schon definiert und gefunden?
Ja, also ich glaube, dass es für Mandanten wie auch für Kanzleien selbst und Service, die sie anbieten, verschiedenste Themen gibt. Also wenn ich mir zum Beispiel das Thema Informationsextraktion anschaue, ja, dann kann ich natürlich nachdenken, ich habe es gerade schon erwähnt, ein klassischer AI-Case schon länger gewesen, das Thema Due Diligence. Mhm. Ich kann natürlich nachdenken über das Thema Claims Management, also im Litigation-Bereich oder außergerichtliche Claims, bei denen ja letzten Endes Kläger oder Anspruchsteller bestimmte Schriftstücke erstellen, Schriftsätze erstellen und ich dann eben prüfen kann, vorprüfen kann, sind die berechtigt oder nicht. Also ein klassisches Beispiel, das sehen wir ja in der Startup-Welt, das Thema Fluggastrechte, das kann man natürlich auf der anderen Seite genauso machen für Unternehmen. Mhm. Aber da kommt ein Anspruchsschreiben rein und ist es eigentlich berechtigt oder nicht, und im zweiten Schritt dann auch schon die Antwort zu entwerfen, möglicherweise das auch schon eine E-Mail ranzupacken. Und dann wird das natürlich nochmal Review. Das ist sicherlich auch ein spannender Use Case. Das Thema Contract Review ist ein riesiger Use Case. Ich habe vorhin über Managed Services gesprochen. Also wenn ich ein Unternehmen bin oder ein Service Provider, der das outgesourced übernimmt und ich habe tausende von Verträgen und möchte halt wissen, wie ist mein Risikoprofil da drin, wie sind die Haftungsklauseln, wie sind meine Change of Control Klauseln oder ähnliches, dann kann ich da natürlich auch das sehr gut verwenden. Wir kennen alle den DORA Case, der im Moment von vielen natürlich adressiert wird. Das Thema Redlining, also wenn ich zum Beispiel ein klares Playbook habe, was ich akzeptieren möchte oder nicht an Verhandlungspositionen, und es kommen Dokumente und Verträge rein, eine vorautomatisierte Überprüfung der Inhalte und schon Anpassung, das ist klassische Anwaltsarbeit, ne? Den Markup erstellen. Ne? Also das sind unterschiedliche Dinge, bis hin zu Helpdesks, wenn ich jetzt über Rechtsabteilungen nachdenke auch, um dort quasi bestimmte Antworten zu geben an meinen internen Mandanten. Und natürlich letzten Endes auch sowas wie Drafting, dass ich, habe es gerade in verschiedenen Use Cases schon erwähnt, rechtlich relevante Schriftstücke zu generieren, ob das Antworten sind, ob das Schriftsätze sind, ob das ja auch vielleicht inhaltliche E-Mails oder kurze Begutachtungen sind. Also Das ist jetzt mal so spontan, aber es gibt da einige Cases, ja.
Absolut. Also wenn man dir so zuhört, dann kann man, glaube ich, schon ganz gut erahnen, dass dieses ganze Thema Vertragsmanagement und alles, was irgendwie mit juristischen Inhalten, die man generiert, zu tun hat, auf jeden Fall eine große Revolution erleben könnte, wenn man zumindest auch für sich einmal ja die Hausaufgaben macht, von denen du auch vorher schon ein bisschen gesprochen hast, gerade sowas wie Daten in Ordnung zu bringen. Und man muss natürlich aber auch erstmal gucken, passt ein Use Case zu mir oder wie finde ich überhaupt den richtigen? Denn das ist ja auch nicht so ohne einfach mal, wir sagen das jetzt alles so daher, ja, das und das und das kann man alles machen, aber da stecken natürlich überall riesige Projekte dahinter und das will man natürlich ungerne für einen Anwendungsfall machen, der überhaupt gar nicht geeignet ist für einen selbst. Oder wie siehst du das? Glaubst du, so wie wichtig findest du das Thema, sozusagen den richtigen Use Case überhaupt für sich zu identifizieren?
Ja, also das ist natürlich unfassbar wichtig, denn das sind, also ich sag mal, so eine Transformation ist eher ein Marathon als ein Sprint, wie wir alle wissen, und ich kann nicht alles auf einmal machen. Das heißt, ich muss irgendwie priorisieren und dann ein, zwei Dinge richtig machen zu Beginn, anstatt zu versuchen, 20 irgendwie geartete Use Cases sofort umzusetzen. Und den in der Kanzlei oder auch im Unternehmen zu finden, das ist natürlich der wesentliche Anfang. Ich finde, es gibt manche Sachen, wo man relativ schnell merkt, okay, das liegt jetzt auf der Hand. Also diese Extraktion, DORA-Anforderung, das ist jetzt ein regulatorischer Druck. Den kennen alle und da muss man handeln und jetzt dort zu wissen, was steht in Verträgen drin. Das Thema haben irgendwie alle. Und dann gibt's aber auch verstecktere Themen, die, glaube ich, ein großes Potenzial haben, die man aber auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sieht. Und bei dem man eben schauen muss, ist das ein Schmerz? Ist es auch skalierbar? Denn wie du auch sagtest, viel Zeit und möglicherweise auch viel Geld investieren für einen nicht so häufig vorkommenden Fall macht auch wenig Sinn. Mm. Passt die Technologie dazu? Also da gibt es viele Parameter und vor allem auch welche Technologie. Es ist ja nicht so, dass ich eine KI mir sozusagen auf den Hof stelle, ein Modell, ein Tool, wie auch immer ich es bezeichnen will, und damit kann ich alles lösen, sondern ich werde wahrscheinlich ein Potpourri haben. Und das kennen wir auch alle, die sich damit beschäftigen. Ich will aber am Ende auch nicht so ein Tool-Zoo haben und 20 Tools für drei Cases. Also die Sache ist komplex. Und um deine Frage nochmal finalisiert, also zum Abschluss zu beantworten, auf jeden Fall den richtigen Use Case zu finden, ist ganz elementar, weil ich nur dann meine Ressourcen auch richtig allokieren kann.
Mm. Ja, sehe ich absolut genauso. Wie macht ihr es denn? Also wie kommt ihr denn zu geeigneten Use Cases mit euren Mandanten?
Genau, also was wir eben bisher getan haben und sehen, was auch gut funktioniert, ist tatsächlich das Workshop-basiert relativ einfach am Anfang zu gestalten. Das heißt, wir fahren zu unseren Mandanten. In der Regel gibt es dann auch ja so einen kurzen Teil, der Überblick gibt. Das ist aber tatsächlich kurz gehalten. Und dann gehen wir einfach ganz traditionell ran und entwickeln in denen anhand der Parameter und anderer Parameter, die ich gerade genannt habe, wo könnte ein großer Schmerzpunkt sein, wo könnte sich möglicherweise der Einsatz von KI lohnen. Und dann priorisieren wir eben und machen dann in der Regel einen Piloten. Und der kann auch erstmal klein sein mit einer kleinen Nutzergruppe. Und dann kann ich im Prinzip es von dort aus ausweiten. Und das ist eigentlich das, was am besten ankommt und was am besten funktioniert.
Habt ihr denn mittlerweile auch schon selber Tools entwickelt? Was habt ihr im Einsatz und was habt ihr vielleicht selber entwickelt?
Genau, also das ist bei uns natürlich ganz spannend, weil wir da natürlich auch ein bisschen von unserem Netzwerk profitieren. Wir haben innerhalb der großen KPMG eine Plattform entwickelt, die sehr stark auf Microsoft basiert. Das ist bei uns der KaiChat. Das war der Beginn, in dem wir sozusagen in unserem Secure Country Hosting, ist ja auch nicht ganz unwichtig, das Datenschutzthema, einen Chat eingerichtet haben, der gut funktioniert. Wir haben dann, das heißt dann bei uns Secure Playground, letzten Endes eine erweiterte Technologie, mit der wir tatsächlich Use Cases auch umsetzen und bauen können, jenseits von dem Chat-Thema. Und dort haben wir jetzt auch einen DORA-Case gebaut, den wir jetzt mit Mandanten pilotieren, um das ganz konkret zu machen. Und haben dann noch auf globaler Ebene eine vergleichbare Plattform, die wir global ausrollen, mit der wir dann mit Kollegen aus gerade auch UK und USA zusammenarbeiten. Das heißt, das ist so die KPMG-Infrastruktur und wie gesagt, der DORA-Case wird gerade gebaut. Es gibt andere Cases, die wir auf einer großen Liste haben, die wir letzten Endes mit unseren Anwälten in unseren Rechtsgebieten analysiert haben. Und wir bleiben natürlich schon auch dabei, weiter am Markt zu schauen, welche Technologien, Plattformen gibt es, um andere Cases letzten Endes für uns zu beantworten. Denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass eine Technologie alle Anwendungsfälle abdeckt.
Also es ist jetzt auch gar nicht der Anspruch zu sagen, wir machen jetzt alles perspektivisch in-house, sondern man kann auch mal gucken, was draußen sozusagen gibt und das dann gut zusammenwerfen.
Das denke ich schon. Also genau, man denkt ja immer, oder auch wir selbst denken dann oft, naja, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben technologische Power, wir können viel und das stimmt auch. Und deswegen sind wir auch, haben wir als Basis auch unsere eigene Plattform, die ich gerade genannt hatte. Aber ich glaube schon, und gerade auch in diesen sehr spezifischen Legal Cases macht es sehr viel Sinn, auch draußen zu gucken, was möglicherweise schon auch weiter sein kann. Ne? Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, Stichwort Feintunen, Stichwort die richtigen Prompts für bestimmte Cases. Und da gibt es bestimmt Einzelne, bei denen wir sagen werden, okay, da macht es jetzt Sinn, von außen was reinzunehmen. Und andere sehen wir, da gibt es eigentlich auch jetzt keine Entwicklung, die viel weiter ist als unsere. Da bauen wir das selbst.
Mhm. Du hast schon gerade gesagt, also was den KaiChat auszeichnet unter anderem, ist gerade die sichere Umgebung. Wie funktioniert denn das Tool? Kannst du ein bisschen einen Einblick geben? Wie kann ich mir vielleicht auch das Interface vorstellen? Also was kann ich denn damit machen?
Also ich kann letzten Endes als ja, KPMG-Anwender bekomme ich dann ja das fertige Produkt, also wie zum Beispiel das Dora-Produkt. Und wir im Technologieteam gemeinsam mit unserer IT bauen eben im Backend die Prompts für den entsprechenden Case, probieren das aus mit Dokumenten und so weiter. Und das Interface für die Anwälte ist da eigentlich relativ klassisch. Ich habe einen Bereich, wo ich Dokumente hochladen kann, auch als Bulk-Upload, auch viele Dokumente. Ich kann dann, das ist so ein bisschen Talk to your Document, verschiedenste Fragen stellen. Also ich kriege erstmal eine Auswertung, wenn ich jetzt bei Dora bin. Ich kann dann verschiedene Fragen noch stellen, die das Tool mir beantwortet und bekomme dann letzten Endes eine Art Auswertung anhand dessen, was ich wissen wollte, was in dem Vertrag eben drinsteckt. Und ja, so funktioniert es jetzt mal ganz grob. Mhm. Und in der Infrastruktur im Backend können wir eben verschiedenste Sachen bauen, je nachdem, ja, welchen Use Case wir dann da noch reinpacken wollen.
Das heißt, es ist aber etwas, was ihr sowohl intern nutzt, selber als KPMG-Anwender, was ihr aber auch Mandanten anbieten könnt als konkrete Use Cases, die ihr dann sozusagen darauf baut.
Genau, wir nutzen es für uns und einzelne Cases pilotieren wir mit Mandanten, absolut. Mhm. Genau.
Okay. Ja, spannend. Ich habe es auch schon mal sehen dürfen, wie es denn ausschaut, aber viele andere ja wahrscheinlich noch nicht. Ich würde ganz gerne mal mit dir so ein bisschen auf die Entwicklung blicken, ja? Also, was glaubst du denn? Wir sind ja jetzt in oder mittendrin oder vielleicht am Anfang der KI-Welle. Muss auch noch erstmal entschieden werden, glaube ich, wo wir eigentlich stehen. Was glaubst du, wo es hingehen wird die nächsten Jahre?
Also ich glaube, dass man das ganz gut analysieren kann anhand des juristischen Arbeitsprozesses. Also wenn wir immer schauen, wir haben ja eigentlich juristische Arbeit ja das Strukturieren eines Sachverhalts, ob das eine wilde Akte ist oder ein Examen, Dreiseiter, dann die Subsumption, das heißt das Anwenden dieses Sachverhalts oder andersrum, das Anwenden von rechtlichen Prinzipien auf den Sachverhalt und danach produziere ich ja irgendeine Art von Produkt, ob das ein Gutachten ist oder ein Vertrag oder ein Schriftsatz. Und im Moment ist mein Gefühl, sind wir sehr stark in dem ersten Schritt noch, in dem wir Informationen strukturieren. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Informationen aus Verträgen oder Schriftsätzen oder Anspruchsschreiben, Due Diligences und ähnliche Dinge. Und ich glaube, dass wir noch am meisten Potenzial haben bei dem Anwenden von Rechtsprinzipien. Das ist natürlich auch komplexer. Da gibt es natürlich schon im Moment auch Anwendungen, die das tun. Also so ist es ja nicht, indem ich eine Frage stelle und eine Antwort bekomme, aber wirklich einen konkreten, komplexeren Sachverhalt ist anspruchsvoll. Ich denke, dass wir da noch Entwicklung sehen müssen und werden und auch bei der Generierung dann wirklich von guten, strukturierten Arbeitsergebnissen, also wirklich ein guter Vertrag und so. Auch dort natürlich gibt es den NDA-Creator und so weiter und so fort. Ich glaube, dass dort aber auch noch Potenzial ist. Und dort wird, glaube ich, auch die Reise hingehen, dass das natürlich professionalisiert wird und besser werden wird, einfach die Technologie. Und dass wir dann eben, das ist nämlich das weite Feld in der Zukunft, schauen und erleben werden und vielleicht auch proaktiv strukturieren müssen, ganz sicher, welche Tätigkeiten von uns Rechtsanwendern, Anwälten, Inhouse-Juristen, Verwaltung an Richter werden in welcher Form von der KI, sage ich mal, vorentworfen oder vielleicht erledigt. und wo kommen wir dann quasi noch als menschliche Gehirne dazu und in welchen Tätigkeiten? Und ich finde, es gibt da ganz viele spannende Fragen. Also wenn wir zum Beispiel sagen,
total,
wir sind der Human in the Loop und machen immer den Review, aber das ist ja dann auch, weil wir Erfahrung haben mit bestimmten Fallgestaltungen und so weiter.
Ja.
Aber in ein, zwei Generationen, wenn ich diese Erfahrung nie gesammelt habe, weil ich mich nicht durch die Kommentare gewühlt habe, sondern bin groß geworden mit einer Technologie, die das für mich macht, wo kommen dann meine Skills her, diesen Mehrwert einzubringen?
Ja.
Und so, also ganz viele spannende Sachen. Und das sind die Fragen, die sich irgendwie beantworten werden und die wir immer mitgestalten müssen.
Total. Also da werden sich wahnsinnig viele Fragen stellen. Wie du es gerade gesagt hast, was ist mit der juristischen Ausbildung? Wird es weniger oder vielleicht sogar mehr juristisch am Ende, was wir tatsächlich machen müssen oder was wir können sollten? Dann stellen sich philosophische Fragen, ja. Also gerade wenn wir dann irgendwie Richtung Justiz gehen, da wollen wir jetzt gar nicht erst heute, sag ich mal, das Feld aufmachen, ja. Aber da hört man dann immer Robo-Judge und die Entscheidung muss einem Menschen vorbehalten sein und so weiter. Also da kommen wir zu ganz, ganz anderen, auch ethischen Fragestellungen, die total spannend sind. Und was ich ja ganz interessant finde, immer in einer Diskussion, ist, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir schon jetzt, wenn es um, ich sage mal, Diskussionen geht von Leuten, die eher dem Ganzen abgeneigt sind gegenüber oder Angst haben davor, dass es dann häufig um diese Subsumptionsarbeit geht, aber ja eigentlich die Potenziale momentan noch in diesem ganzen Drumherum, in dem Strukturieren vom Sachverhalt, wie du es gesagt hast, und diesen ganzen administrativen Tätigkeiten, die natürlich alle anfallen, stattfindet. Und dass da aber, also mein Eindruck ist, dass da wir noch ganz, ganz, ganz weit entfernt sind davon, die Potenziale überhaupt schon voll ausgeschöpft zu haben. Ja, also was es da alles gibt, wo man irgendwie zu recherchieren muss, wo man sagt, ey, das könnte doch so viel einfacher sein. Ich habe irgendwie gestern auf einem Panel mal das Beispiel gebracht, dass ich so als Referendarin mal in einer Gerichtsstation damals irgendwie im Zivilgericht für ein Schmerzensgeld mal einen Vorschlag machen sollte, was jetzt ein angemessenes Schmerzensgeld sein könnte. Und es ging um einen Hundebiss. Also es war so ganz klassisch Zivilrecht, BGB. Und da bin ich dann halt in die Bibliothek gegangen und habe mir dann so ein Buch rausgesucht, was halt so die Schmerzensgeldfälle der letzten Jahre zusammengefasst hat. Und da dann halt geguckt, Hundebiss, gab es dann irgendwie sowas, aber das war dann mit schwereren Folgen. Dann habe ich nochmal geguckt bei der Folge, was ähnlich ist, und dann war ich irgendwas bei 2.000, 3.000 Euro, habe gesagt, naja, 2,5 oder so. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau im Kopf, ne, aber das war so ungefähr die Range und habe dann den Vorschlag gemacht und das war dann so, dann meinte die Richterin, ja, das macht doch Sinn, dann machen wir das so. Und da denke ich mir halt so, also das sind so Tätigkeiten, das ist ja nicht juristisch. Also das kann mir ja niemand erzählen, dass das jetzt irgendwie die kernjuristische Tätigkeit ist. Und das ist doch etwas, was man zum Beispiel wunderbar auch mit einem Tool abbilden könnte, wenn es gerade um die Vergleich von Sachverhalten geht. Und ist das jetzt vergleichbar? Und dann kannst du immer noch sagen, Human in the Loop, sollst jetzt mal drauf gucken, ob das Sinn macht. Ne? Und also da finde ich, da sind wir noch super weit davon entfernt, das alles auszuschöpfen. Bin sehr gespannt, ob wir da überhaupt hinkommen oder ob wir uns weiter sozusagen auf der Subsumptionsebene aufhalten und da debattieren, bis wir dann irgendwann irgendwie keine Lust mehr haben. Also, aber ich glaube, ja.
Ja, das ist natürlich auch, liegt natürlich auch daran, dass, ja, das sind immer so Buzzwords mit Change und so, aber es ist irgendwie schon so, das merke ich ja auch, also merkt jeder von uns, glaube ich, Veränderungen sind anspruchsvoll und die juristische Arbeit ist seit vielen, vielen, vielen Jahren, so wie wir sie jetzt in meisten Fällen noch machen, und da einfach zu sagen, bestimmte Arbeitsschritte nutze ich in Technologien, automatisiere die, und natürlich, ich glaube auch, dass wir das Thema Halluzinationen und da sind Fehler, die man sich anschauen muss und so weiter, das müssen wir uns alle ernst nehmen, und aber ich glaube schon, dass auch ganz tief drin, vielleicht auch gar nicht so bewusst im Sinne einer Empörung, aber natürlich ganz tief drin, das Gefühl, ein Teil der Arbeit, die ich seit Jahren mache, auch wenn es mich genervt hat, weil es vielleicht einfach Informationen zusammentragen war oder in den Datenraum gehen und so, dass das jetzt einfach so ein Ding am Bildschirm macht, das entwertet ja auch so ein bisschen das, was ich gemacht habe. Also nicht wirklich, glaube ich, aber das Gefühl. Und deswegen ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu sagen, komm, das mache ich jetzt nicht mehr. Das, ja, ich glaube, das ist schon noch ein Wandel in den Köpfen, der, egal wie schnell die Technologie ist, bei nicht allen, aber doch einer Vielzahl von Juristen auch noch ein paar Tage braucht vielleicht.
Ja, absolut. Und es ist noch nicht ganz klar, wie die Welt denn wirklich genau aussehen wird. Jetzt bist du ja aber trotzdem aktiv in der Beratung. Du musst denn ja irgendwas auch sagen. Was empfiehlst du denn gerade jetzt zum Beispiel General Counsels in ihrer Rechtsabteilung, die sagen so, ich weiß, KI ist da, was mache ich jetzt eigentlich? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also was ist so eine konkrete Empfehlung, die du auch mitgeben kannst mit Blick auf die Entwicklungen, die wir sehen?
Also ich glaube, dass vieles von dem, was wir vorhin schon sagten, da richtig ist. Also zum einen, glaube ich, brauche ich jemanden, der das wirklich ernsthaft betreibt. Und zwar früher, das glaube ich jetzt heute nicht mehr so, früher war es immer so ein bisschen die junge Kollegin, der junge Kollege, die oder der das so ein bisschen nebenbei macht. Ich glaube, das ist jetzt schon erkannt, aber gerade wenn ich KI und ähnliche Technologien, weil das geht jetzt sehr schnell, nutzen möchte, brauche ich jemanden, der sich fulltime drum kümmert. Und dann wirklich beim Use Case anfangen, also ein Projekt im Prinzip aufsetzen, das mir zeigt, wo eigentlich die Potenziale sind, die zu priorisieren und dann in Ruhe zu schauen, was sind eigentlich die Entwicklungen in-house. Bei großen Unternehmen ist es natürlich so, dass KI in ganz vielen Bereichen eingesetzt wird. Da ist die Rechtsabteilung wahrscheinlich gar nicht immer so die erste, an die alle denken. Und oder dann zu schauen, wie ich das extern bewältige und dann mit einem Use Case und einem Pilot anzufangen, der dann im besten Fall funktioniert und überzeugt und dann kann ich es breiter machen. Das ist gar nicht so exotisch wahrscheinlich, was ich gerade sage, für die Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber das ist am Ende, glaube ich, der beste Weg, um schnell ein Ergebnis zu haben, um das auch anfassbar zu machen. Und was ich aber schon brauche, das vergisst man schon auch immer, jetzt so ein singulärer Use Case, man sollte sich schon frühzeitig Gedanken machen, was ist mein Zielbild wirklich in so einer Transformation? Wo will ich am Ende hin, dass ich nicht dieses Jahr das Tool, nächstes Jahr jeden Case habe, sondern einen großen Plan, den ich ganz klein erstmal umsetze und flexibel im Kopf bleiben, denn was die Technologie angeht und die Cases und all diese Themen, es kann sich morgen kann schon das falsch sein, was heute noch richtig ist. Das heißt, ich muss auch wirklich, glaube ich, relativ flexibel im Kopf sein und mutig sein, dann auch Sachen über den Haufen zu werfen.
Ja, ich glaube, damit hast du absolut recht. Vor allem dieses Thema, man muss schon Fokus drauf haben. Ich kann auch beobachten, dass irgendwie gerne mal so eine halbe Stelle oder so eine Person, die da noch so ein bisschen Tools mit betreuen soll, macht jetzt Legal Operations, dass das eigentlich nicht funktionieren kann bei den Veränderungen, die wir jetzt so erleben. Da bin ich auch 100% bei dir. Und ich glaube, dass das aber auch Stück für Stück ganz gut schon ankommt bei den Leuten, also dass da schon sich einiges getan hat. Kannst du zum Schluss nochmal vielleicht den positiven Spin auch für Juristinnen und Juristen mitgeben, welche Chancen sich denn für sie in der Rechtsberatung zukünftig ergeben werden?
Also ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass wir viele der Tätigkeiten, die, und das spielt ein bisschen darauf an, was ich gerade sagte, ist das irgendwie auch eine Entwertung meiner Tätigkeit, die ich selbst ohnehin gar nicht so als zwingend betrachtet habe, ich sehr schnell jetzt erledigen lassen kann, noch schneller als in der Vergangenheit mit Technologie. Ich glaube, dass mein Arbeitsalltag dadurch deutlich angenehmer wird, weil ich mich mit bestimmten komplexeren Dingen beschäftigen kann. Ich glaube, es macht auch ehrlicherweise, also mir zumindest, und wenn man sich dann beschäftigt, wird das vielen so gehen, es macht tatsächlich auch Spaß, mit den Sachen herumzuprobieren, die zu testen. Und was man auch nicht vergessen kann, ist, das ist ja, seit wir das Thema Digitalisierung in Legal haben, schon immer der Fall. Aber jetzt umso mehr, es ergeben sich natürlich nochmal ganz andere Berufschancen auch. Ich meine, zum Beispiel wir, du und ich, beschäftigen uns ja auch viel damit. Es ist eben so, dass man mit dem juristischen Know-how und einem Interesse an diesen Themen letzten Endes auch ja seinen Beruf ganz anders gestalten kann, wenn man daran Spaß hat. Und dadurch, dass es eben im gewissen Sinne auch komplexer wird, weil ich muss das Ganze ja verstehen und durchdringen, glaube ich, dass man sich hier schon auch als ja angehender Jurist, junge Kollegin, junger Kollege, sich ein komplett neues Berufsbild erarbeiten kann, was, wie du gerade sagtest, in Zukunft auf keinen Fall so ein bisschen eine halbe Stelle sein wird, sondern in Teams und auch in größeren Teams letzten Endes Projekte gestaltet. Und das, glaube ich, ist sowohl positiv für den klassischen juristischen Anwender als auch für ja Menschen, die vielleicht so ein bisschen so eine alternative juristische Karriere gestalten wollen.
Alternative juristische Karriere, da fühle ich mich auf jeden Fall angesprochen und ich glaube, vielleicht einige andere da draußen auch. Ich kann natürlich noch sehr viel länger mit dir über Legal Operations und GenAI und Tech-Themen sprechen, aber wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen und deswegen möchte ich mich gerne bei dir bedanken. Das war sehr spannend, coole Einblicke und ich bin mir sicher, dass einige ziemlich interessiert daran sind, was ihr tatsächlich da alles so intern baut. Schön, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich, hat Spaß gemacht und danke für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.
Das war Philipp Glock. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.